Ja, also von hinten nach vorn würde ich sagen, Wikipedia ist natürlich eine kulturelle Wasserscheide, wenn man so will. Das heißt, wir alle sind uns mehr oder weniger sicher, dass wir uns irgendwie irgendwann in eine kooperative globale Ökonomie rüberbewegen werden. Mit welchen Rückschlägen und welchen Beharrungsversuchen des alten, auf Konkurrenz aufgebauten Systems auch immer. Aber wir sind eben kaum jemals in der Lage, das wirklich festzumachen. Gestern habe ich jemanden getroffen, der hat mir gesagt, naja, die Anzahl der Kulturkreativen liegt nach seinen Schätzungen bei 50 bis 60%. Also Menschen, die sagen, sie fühlen sich durch das gegenwärtige Wirtschaftssystem, Gesellschaftssystem nicht repräsentiert und votieren eigentlich für diese Fülle von Mustern, die offensichtlich miteinander irgendwie korrespondieren. Ich habe gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, das sind bloß 1 bis 2%. Also es ist für mich jetzt einmal, ungeachtet aller praktischen Fragen, diese Faktizität, nicht, einer funktionierenden freien Kultur, nicht nur auf dem relativ doch sehr schmalen und eingeschränkten Softwaresektor, den wir damals mit Ökonux schon gehypt haben, sondern eben auch auf dem Sektor der Bildung des Wissens, wirklich so etwas wie ein Vorzeichen dafür, dass sich ein Paradigmenwechsel vollzieht. Die Sache mit der Kunst von Siegfried Pflegel finde ich insofern interessant. Wir haben in ähnliche Richtungen argumentiert. Wir haben uns im Vorfeld dieser Veranstaltung e-mailmäßig ausgetauscht, weil es ja tatsächlich durch das digitale Reproduzieren völlig neue Modalitäten in der Produktion gibt. Und wir haben lustigerweise das damals auch anhand der Kunst und Kultur artikuliert, anlässlich einer Veranstaltung im Jahr 1998, die hieß Cultural Heritage in the Global Village. Haben wir hier zum ersten Mal begonnen, also zum ersten Mal sicher nicht, aber auf einer gewissen sichtbaren Ebene über die Digitalisierung des Kulturerbes zu reden und die Auswirkungen auf die Museen, auf die Kulturinstitutionen, auf die allgemeine Verfügbarkeit. Und dann haben wir 2002 diese Konferenz fortgesetzt, hier im Museumsquartier, im Bunker vom Museum Moderner Kunst. Und damals habe ich versucht, auch so etwas Ähnliches zu argumentieren wie er, dass nämlich die Digitalisierung mehrere Modalitäten aufweist, die von allen herkömmlichen Produktionsformen unterschieden sind. Also das heißt, die Modalität, dass es ein Original gibt und ein Derivat und dass es sozusagen das Original nicht zerstört, wenn ich ein Derivat mache. Ich kann den Herstellungsalgorithmus sozusagen eines jeden digitalen Artefaktes modifizieren und habe ein neues Original. Also es ist quasi der Unterschied zwischen Original und Kopie eigentlich letztlich nur mehr ein historischer, aber kein substanzieller. Das Zweite ist, dass diese Dinge, die ich herstelle, dass die in kooperativer Produktion hergestellt werden können. Das heißt, die Digitalisierung der Produktion ermöglicht es in weit größerem Ausmaß, dass Menschen zu ihrem Arbeitsgegenstand kollektiv eine Verbindung aufnehmen und so weiter. Ja, danke. Also das heißt, kurz gesagt, er hat was wirklich Wichtiges angerissen am Beispiel der Kunst. Ich habe schon versucht, irgendwie eine kritische Einwendung zu machen und habe gesagt, Kunst ist in ihrer Abgetrenntheit von der Produktion eine Sondersphäre, die eigentlich ja, darauf verweist, dass der Mensch eigentlich frei ist in seiner Produktion. Es gibt sowas wie eine soziale Sonderstellung der Kunst, aber diese Sonderstellung beweist nämlich genau das Gegenteil, dass die Gesellschaft insgesamt nicht frei ist. Das heißt, dass sozusagen Kunst eigentlich Material ohne Gebrauchswert ist. Material, das aus der gesellschaftlichen Produktion, aus der Verfügung der Menschen explizit ausgenommen ist. Also es ist immer das andere des normalen Gebrauchsgegenstandes. Und daher habe ich ein bisschen den Einwand gegen den Siegfried, dass ich sage, Kunst ist nicht der Hack gegen das geistige Eigentum. Danke.
Das ist der Punkt, den du nicht sagen konntest, weil die Zeit zu knapp war. Aber jetzt hast du die Gelegenheit, darauf zu antworten.
Naja, die Sache ist so, es sind da mehrere Dinge angerissen. Wenn man davon ausgeht, dass die Subjekte in der heutigen Gesellschaft nicht frei sind, dann ist das, da möchte ich dann wieder schonungslos herunterbrechen auf die sozialen Schichtungen und dergleichen. Das heißt, die Freiheiten sind sehr relativ. Manche haben enorm viel Freiheit, manche sehr wenig. Die Erhöhung der Freiheitsgrade in einer Gesellschaft werden zweifelsohne, sind heute in einem sehr kritischen Punkt, weil wir haben auf der einen Seite in der Weltgesellschaft enormen Druck von überregionalen Mächten, ob das jetzt im Finanzmarkt, am Kunstmarkt, am Getreidemarkt oder sonst wo ist, es ist überall dasselbe Spiel. Die Evolution kann aber natürlich nur in der Folge erhöhte Freiheitsräume für alle unterdrückten Subjekte erreichen, wenn sie in Richtung auf neue Verteilungen der Freiheitsgrade ausgerichtet wird. Und das ist ein mühsamer Prozess. Was die Kunst ist genauso ein Vehikel, um hier neue Perspektiven darzustellen, wie natürlich auch die Politik, vielleicht aber auch die Mathematik. Auch die Mathematik ist meiner Meinung nach, oder die Logik sind heute von gewissen Strömungen beherrscht, die international maßgeblich sind. Also es gibt in verschiedensten Bereichen in der Kunst und in der Wissenschaft die Möglichkeit der Überschreitung. Jetzt, dass die Idee der kooperativen Zusammenarbeit gibt es natürlich sowohl in der bildenden Kunst als vor allem bei Texten. Also es gibt enorm viele Projekte, wo mehrere Leute an einem Werk bereits geschrieben haben. Alles natürlich frei. Und wenn wir schon von Kooperation reden, dann muss ich natürlich schon meinen rechten Kollegen also erwähnen. Es ist einfach unglaublich, wie so ein Projekt so mächtig werden konnte. Und das ist aber dann nicht so wie der Google, der dann bei jedem Aufruf registriert, Apps anbietet und Ads anbietet und der mein Profil mir dann auch beim Algorithmus der Werke dann vorschlägt. Also dieser manipulative Aspekt fällt ja in diesem Fall völlig weg. Und ich glaube, dass das wohl ein Projekt ist, das enorm zukunftsweisend ist und vielleicht auch in anderen Bereichen Möglichkeiten eröffnen könnte.
Ich wollte fragen, ob das tatsächlich so ist oder ob die Daten auch irgendwie verwendet werden von euch.
Das müsste noch funktionieren. Das sparen wir uns bitte. Das ist eines der allerhöchsten Güter in der Wikipedia. Die Community ist extrem sensibel, wenn es um irgendwelche Dinge geht, die Einzelnen aus der Anonymität herausbringen. Also beispielsweise, wenn das eine Wikipedia-Veranstaltung wäre, wäre es undenkbar, dass der Mikrofon mitläuft, ohne dass man vorher nicht allen gesagt hat, da läuft der Mikrofon und bitte, bitte und etc. Oder es rennen regelmäßig auf Veranstaltungen Leute rum mit einem großen Sticker, keine Fotos von mir, das wird völlig respektiert. Und so funktioniert es auch innerhalb der Wikipedia im virtuellen Raum. Es gibt zum Beispiel für relativ kompliziert, es ist ein bisschen intern, aber für Missbrauchsfälle, wo man sozusagen, wo ein Einzelner vorgibt, dass er mehrere, jeder kann 100 Accounts sich erstellen und dann kann er sich selbst Recht geben und dann tritt er auf als eine große, ist alles denkbar, ne? Das passiert. Da gibt es einen eigenen Mechanismus, das nennt sich Check-User. Ich bin einer von, derzeit sind es 5 sind es in der deutschsprachigen Wikipedia nur und es werden bald wohl nur 3 sein. Also das ist ganz reglementiert. Das ist dann quasi nochmal die Admin-Voraussetzungen zum Quadrat. Ja? Also dass man das wird, ist extrem schwierig. Und nur die dürfen quasi in die Daten reinschauen, wer steht hinter dem Nutzer, welche IP-Adresse hat er und um was geht es dann, ist er wirklich so oder so. Und mir sind extreme Regeln auferlegt, wann ich das tun darf. Wenn man das jetzt irgendeinen x-beliebigen Provider, E-Mail-Provider oder irgendein Forum oder sonst irgendwas, da weiß jeder Systemadmin alles über die Leute, die dort was reinschreiben und egal was es ist, völlig normal, ja. Und in der Wikipedia wäre das undenkbar. Da ist es der Super-GAU, wenn ich irgendeine Abfrage zu viel mache, weil ich glaube, dass der auch noch ein bisschen entschwindlicher ist und der reinkört. Ja? Dann bin ich mein Posten los. Also ganz extrem. Da gibt es gar nichts. Ja?
Aber
würden so Nutzerverhalten, wird das ausgewertet? Also nach was wird besonders gesucht oder in welchem Bereich?
Gar nicht. Also, das Einzige, was ausgewertet ist, ist die Zugriffszahlen absolut. Also es gibt Tools, wo man sagt, okay, wie viele Leute haben den und den Artikel gelesen pro Tag, pro Monat. Aber da gibt es nicht mal eine Zuordnung mit, woher kommen die Leute etc., sonst irgendwas. Ne?
Ja, aber ich will da auch noch gerne ein bisschen nach. Es ist ja nicht so, dass diese Daten nicht da wären. Das, was du beschreibst, ist jetzt, es gibt hohe Hürden, um diese Daten auszunutzen und wehe, du lässt dich dabei ertappen. Ja? Aber was ist, wenn ihr einen Snowden habt, einen Reverse Snowden, der sich auf eine kleine Festplatte diese Sachen alle runterlädt? Die Sachen sind ja alle da. Also das kommt mir ein bisschen moralverliebt vor, zu sagen, die Empfindlichkeit der Community ist die Garantie dafür.
Jein, also es kann schon mal nicht passieren, außerhalb von den Serverräumen, weil ich könnte gar nicht so viel abfragen, ich muss jeden einzelnen abfragen. Also wenn ich jetzt sage, benutze X, den muss ich, dann schaue ich mir den an, das kostet mich 3 Minuten um einen einzelnen. Ich könnte nicht Daten sammeln, in einem nennenswerten Umfang, ich würde sofort erkannt werden, dass das passiert. Es gibt ein einsehbares Logbuch für sowas. Ne? Derjenige, der das tun könnte, ist der Zugriff zum Server hat, der sich diese Datenbanken holen kann. Das wird durchaus denkbar, klar. Aber ich gehe mal davon aus, also ich weiß zumindest bei einem, das ist auch ein Mitarbeiter der ersten Stunde, der wohl entsprechend so wie die rechte Hand irgendeines Diktators, wo man davon ausgehen kann, der wird einem nicht die Kugel abdrücken. Ja? Also dementsprechend, klar, es bleibt ein Restrisiko, aber das ist verschwindend gering, glaube ich, das kann man schon so sagen, im Vergleich zu den Mengen, die sonst...
Es mag sein, dass das ein sehr geringes Risiko ist, aber das ist ein Risiko über gigantische Datenmengen. Das muss man ja dazu sehen, das ist ja das Verhältnis.
Das muss ja. Ich meine, was dazu kommt, ist zum Beispiel diese Nutzerdaten, die ich einsehen kann, die werden 3 Monate lang aufbewahrt, danach sind sie weg. Ja? Also das sind... Klar, das kann man verändern und der Server speichert das dann auf einmal mehr, aber das würde man sofort mitkriegen, weil die Leute, die eben ganz selten aber doch Zugriff auf das haben, auf einmal sehen würden, aha, interessant, jetzt kann ich auf einmal ein halbes Jahr zurückschauen, würde sofort auffallen. Ja? Das heißt, es ist doch wieder begrenzt auf ein gewisses...
Ich möchte ihn auch verteidigen, was den Content anbelangt. Ich meine, wenn ich das jetzt sozusagen systematisch mit Facebook vergleiche, ne, wo die Menschen ja wirklich... das, was Sie sozusagen im Privatesten tun, von sich äußern. Und ich meine, in der Wikipedia haben Sie ja im Grunde genommen, arbeiten Sie an geistigen Allgemeingütern. Also ich glaube, das, und im Übrigen muss ich schon sagen, alleine das Look and Feel oder genau diese Nicht-Intrusivität des Systems, mit Ausnahme vielleicht der Werbebanner für irgendeine Kampagne, ist eigentlich selbst schon einmal eine Botschaft, die sich wohltuend unterscheidet von dem, was herkömmlich scheinbar ein Sachzwang der Informationstechnologie ist.
Ich will noch ein bisschen von der anderen Seite her kommen und möchte Saatgut und ein paar Gedanken, die mir in dem Zusammenhang gekommen sind, auch nochmal ins Spiel bringen und das Saatgut mit der Saatgut-Thematik und was da gesagt worden ist, mit der Wikipedia in den Zusammenhang bringen. Was man dabei sagen muss, ist ja, die Art und Weise, wie das mit dem Saatgut dargestellt worden ist, ist, wir sind eine beherzte kleine Gruppe, wir lassen uns nicht unterkriegen, aber die EU wird uns das Leben verdammt schwer machen und wir wissen nicht, wie es in 3 Jahren sein wird. Wir kämpfen gegen Löwen. Das ist sozusagen das eine mit dieser Idee. Auf der anderen Seite steht die Wikipedia und die hat einen Serienerfolg zu verzeichnen, der ja dazu führt, dass man allzu schnell und ganz leicht sagen kann, du hast das jetzt auch gesagt, Wikipedia ist das Prinzip der neuen kommunalen, gemeinsamen, geteilten Denkweise, eine neue Gesellschaftsform, eine neue Staatsform mehr oder weniger. Das hat mir der Wikipedia auch alles angehängt. Ja? Und etwas, was mir aufgefallen ist bei dem Referat von dir, ist ja, zunächst einmal, da war ja gar nichts, da war ja staubtrocken im Zusammenhang mit Ideologie. Nicht? Macht man sich, wie schaut denn das aus? Macht man sich da Gedanken darüber? Weil wenn ich mir die beiden Leute anschaue, das Referat über Saatgut und das über die Wikipedia, dann kann man der Meinung sein, das sind halt beides so Grassroot-Programme, das eine technisch ein bisschen besser, das andere nicht, aber in Wirklichkeit hat sozusagen der Erfolg der Wikipedia erzeugt doch Fragen, von denen ich jetzt meinerseits fragen würde, macht man sich darüber Gedanken oder sonnt man sich nur in diesem Erfolg oder gibt es Überlegungen, dass man an der Stelle weitergeht, von der Wikipedia her weitere Impulse setzt?
Das ist schwierig. Ich meine, dadurch, dass das Ganze so heterogen ist, es ist der Einzelne, dem ist die Auswirkung der Wikipedia, glaube ich, relativ wurscht, wenn ich es jetzt mal so plump sagen will. Ja? Also ich mache meinen Teil und wenn deswegen der Brockhaus stirbt, Pech gehabt, was geht es mich an? Ja? Aber letztendlich ist es ganz klar, wir haben gewaltige Auswirkungen da draußen in der Welt und man sollte sich dem wohl ein bisschen bewusster sein, als wir es wahrscheinlich sind. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist, dass man, glaube ich, eher ganz wenig davon mitbekommt, dass man da die große Macht hat. Also wir haben es vielleicht gesehen ein bisschen, wie das ACTA gekommen ist. Da haben wir dann auch mitgemacht bei diesem Blackout, wo dann für einen Tag die Wikipedia mit so einem schwarzen Ding zu war und man nicht quasi, also man, das sehen dann Millionen und Abermillionen Leute, da hat man sehr großen Einfluss. Also wenn wir wollten, könnte man wohl sehr viel erreichen. Ja? Also man sagt, keine Ahnung, man schaltet irgendeinen Banner für irgendetwas, was uns wichtig ist, das geht wohl sicher, ja. Ob man dafür den Konsens in der Community findet, ist wieder ein anderes Ding. Also dann gibt es 1000 Leute, die 1500 Meinungen haben, ne? und man redet erst mal 3 Monate drüber, bevor man überhaupt so weit kommt. Ne?
Naja, es ist ja so, das mit dem Saatgut, das ist eine kleine Gruppe. Und jetzt ist aber hier zum Beispiel erwähnt worden, wenn Wikipedia einen Tag abschaltet, aus welchen Motiven wird es das machen? Eben auch um solche kooperativen und nicht dem reinen ökonomistischen Prinzipien unterworfene Prozeduren zu schützen. Und das wäre ja zum Beispiel eben gerade bei ACTA. Das ACTA kommt ja jetzt in anderen Formen immer wieder. Das heißt, die versuchen das halt in anderen Abkommen hineinzubasteln und dergleichen. Ich möchte aber auch noch anderes erwähnen. Ich kenne zufällig also die Diskussion um den muslimischen Theoretiker, der auch in Österreich enormen Einfluss auf die intellektuellen Muslime hat, Fethullah Gülen. Also ich bin davon überzeugt, wenn man sich die Wikipedia-Seite anschaut, da war ein ganz wilder Kampf zwischen Leuten, die für ihn waren und die gegen ihn waren. Und es gibt auch auf Wikipedia Politik, Auseinandersetzungen in der Politik und es wird dann irgendwo wahrscheinlich eine Art von Mittel, wird dann das sein, was dann im Eintrag vorhanden ist.
Ja, das kann ich bestätigen. Also es gibt Honeypots sozusagen.
Ja, bitte. Wenn man bestimmen kann oder wenn eine Gemeinschaft bestimmt, das ist gut und das ist nicht gut.
Das ist genau das, was abseits der Wikipedia passiert. Wenn in einem Brockhaus irgendwann drin stünde, dass dieser Herr der und jener ist, dann würde man das nicht hinterfragen können. In der Wikipedia findet man dann zumindest Weiterführendes oder woher das kommt, was dann dort drinnen steht. Und man kann sich, wenn man will, eine eigene Meinung bilden, indem man all die 20, 30, 50 Literaturangaben etc. anschaut. Ja. Um das sozusagen rauszuholen. Klar, es gibt Dutzend und hundertfach solche Bereiche im Feminismus, in der rechtsradikalen Ebene, Politik. Da wird seitenweise diskutiert über Nichtigkeiten und auch über größere Themen oder was auch immer. Aber im Großen und Ganzen, sage ich, ist es meistens so, dass das, was dann letztendlich überschwappt in den Artikelinhalt, relativ gefiltert ist und relativ sozusagen der kleinste Konsens ist, ja. Nur selten hält sich etwas, was radikal ist und dann wieder wegkommt. Ne?
Also, da ist interessant, dass du sagst, bis sich etwas von den ganzen Diskussionen in den Artikeln niederschlägt, dauert das sozusagen ewig. Und da gibt es ja doch Parallelen mit der Europäischen Union, die seitenweise Vorschläge produzieren und sozusagen, bis dann tatsächlich ein Gesetz kommt, dauert es auch ewig. Also es gibt so Prozesse der Gemeinschaft, die nicht nur jetzt eine Community hat, eine relativ offene Community wie die Wikipedia, sondern auch eine Europäische Union, die sich sozusagen überschneiden. Und außerdem, es gab auch im Realkommunismus seitenweise Protokolle über die stundenlangen Sitzungen, die es gegeben hat in Russland. Ja, also das ist noch kein Indiz dafür, dass sozusagen die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
Ja, nein, also im Prinzip.
Gut, Franz wirft etwas Neues in die Debatte.
Ja, ich wollte eigentlich erinnern an das ursprüngliche Thema dieses Podiums, das die Frage aufgeworfen hat, wie ist es eigentlich mit dieser komischen Diskrepanz, nicht? Immer mehr Menschen sind in irgendeiner Form, wenn auch jetzt nicht mehr so stark als Wikipedia-Autoren, doch dann doch in immer mehr Feldern, in solche kooperativen, freiwilligen Aktionen einbezogen, Strukturen einbezogen. Ich kann mich selber noch an Communities erinnern, wo Menschen zum Beispiel bei Emporia, früher Skyscraper.com, die haben ihren ganzen Urlaub geopfert und so weiter und so fort, ja, nur damit sie diese Gebäudedatenbank anfühlen. Es gibt also einen großen Enthusiasmus, eine große Begeisterung, von der du erzählt hast. Und diese Begeisterung scheint grosso modo nicht verebbt zu sein. Sie verlagert sich nur ab und zu, sucht sich neue Felder. Und gleichzeitig gibt es aber diese grundsätzliche sozioökonomische, wie soll ich sagen, Verhärtung des ökonomischen Drucks, die Einengung der persönlichen Freiheitsspielräume, die für jeden sichtbare Disproportionalität der Einkommen und damit auch des realen Freiheitsgrades im Leben. Man hat das ja gesehen bei Linux, nicht? Dass natürlich, solange Programmierer sehr gut bezahlt sind, sie sich gewisse Freiheiten, die Beteiliger an so einer kooperativen Kultur leisten können, wenn der ökonomische Druck steigt, wird es problematisch. Und natürlich ist unser damaliger Optimismus, ne, dass sich das alles sozusagen wunderbar fortsetzen und funktionieren wird, nicht ganz zum Tragen gekommen. Wir haben oft so diese Open-Everything-Landkarte aufgemalt, auch einmal hier in diesem Raum mit Michelle Bowens, und haben dann festgestellt, naja, an manchen Fronten werden wir zurückgedrängt, ne, an manchen Fronten machen sich proprietäre Strukturen wieder breit oder drängen mit einer nie gekannten Aggressivität in diesen Bereich rein und es ist wirklich fast so wie eine globale, sich lange hinziehende Schlacht zwischen zwei Modi. Und die Frage, die ich glaube sozusagen im Zentrum auch des heutigen Gesprächs stehen sollte, ist ja eigentlich, was können wir dagegen tun? Wie können wir die Produktionsbedingungen für eine freie, kooperative, immaterielle Arbeit verbessern? Also es geht ja nicht nur um die Frage der Kontrolle, die ist sehr wichtig, aber es geht überhaupt um die Frage der Fähigkeit, des Willens und der Perspektive. Und ich erinnere jetzt auch an die Bemerkung vom Herbert vorhin, der sagt, naja, beim Saatgut, da geht es ans Eingemachte, Das ist zum Beispiel eben eine Front, an der Bauernprivileg, ich war nicht dabei, aber ich verfolge die Diskussion, an der sozusagen das Kommerzielle, das Prinzip der Lizenzierung sich immer gnadenloser breit macht, bisherige Freiräume, die zum Teil gar nicht neu sind, sondern vielleicht Jahrtausende alt, werden schrittweise aufgelöst und die Leute, die dort das Prinzip des freien Wissens geltend machen, kommen sich eigentlich vor wie in die Ecke gedrängt. So habe ich das jetzt auch interpretiert, ein bisschen, was du gesagt hast. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir diese Diskussion jetzt ein bisschen verwenden sollten, um auch so die Umrisse einer Strategie der Förderung der realen Freiheit zu solcher kooperativer, dem Gemeinwohl dienender Tätigkeit zu erhöhen.
Da fällt mir jetzt direkt was ein. Was sagt man dazu, dass die Wikipedia eingeschlagen hat? Dass Facebook eingeschlagen hat und dass Twitter eingeschlagen hat. Und von wegen Kooperative und Gemeinschaft und sozusagen Austausch, wir nachdem die Wikipedia sozusagen ihre Chance gehabt hat, gesehen haben, dass die Leute noch viel begeisterter waren davon, dass sie sich gegenseitig sagen können, wo sie gerade Party gemacht haben und welche Veranstaltungen sie machen. Also dieser ganze Bereich des Trivialaustausches, der genau nicht das ist, was die Wikipedia haben will, nicht? Das war ein Teil des Vortrags, zwei Bücher geschrieben haben, ja, und nicht zwei Fotos gemacht haben, die man dann herauftaucht. Ja. Und es stellt sich aber heraus, dass so etwas wie Facebook ein internationales Bedürfnis der allertiefsten und verbreitetsten Art und Weise trifft. Und das finde ich jetzt deswegen interessant in dem Zusammenhang, weil dabei doch auch deutlich wird, zum Beispiel, was für ein elitäres Unternehmen Wikipedia eigentlich ist. Also es ist Öffentlichkeit und man muss schreiben können und man wird rausgeschmissen, wenn man einen Unfug macht und sowas ähnliches. Und das ist gleichzeitig unser Vorbild für offene, gemeinsame Wissenszirkulation. Ja? Also, wenn ich nur von offener, gemeinsamer Wissenszirkulation rede, dann habe ich eine Zirkulation meines Geburtstages durch 5000 verschiedene Facebook-Angehörige. Die wissen alle jetzt auch mehr. Ja? Die wissen automatisch mehr, wann ich Geburtstag habe. In dem Zusammenhang stellt sich doch sozusagen die Frage, sollten wir nicht unser Reden von offen, das ist mein Hintergrund jetzt, ja, sollten wir das nicht qualifizieren? Sollten wir sagen, da sollen wir doch auch mit berücksichtigen, dass das, was die Wikipedia leistet, nicht nur das ist, dass sie extrem erfolgreich ist, sondern auch ständig darauf hinweist, dass man Standards braucht. Und Standards und sozusagen Sicherheitsmechanismen und alles das, damit bewegen wir uns aber ganz stark in den Bereich einer elitären Kultur.
Das ist natürlich gefährlich. Ich meine, die ganz andere interessante Frage wäre ja zum Beispiel, die Wikipedia ist die einzige, zumindest war es vor kurzem, der 50 wichtigsten und meist aufgerufenen Seiten der Welt, die quasi von einer Non-Profit-Organisation verwaltet wird. Wir sind irgendwo zwischen Platz 5 und Platz 6, krebsen wir immer hin und her. Das muss man sich vorstellen, das ist riesig und gewaltig. Ja? Und dennoch, es gibt weit und breit niemanden, keinen zweiten, der irgendein anderes Thema, irgendeinen anderen Bereich mit diesem Prinzip abdeckt, so wie es die Wikipedia mit Wissen macht. Warum? Warum interessiert das keinen? Warum findet sich keiner, der, ich weiß nicht, über was, ne? Also,
ja, da komme ich jetzt genau auf das, was ich mir eigentlich erst heute erstmalig gedacht habe. Es ist ja die Frage, ob man nicht im Bereich der Kunst und auch in der Wissenschaft Plattformen, ähnlich diesem Wiki, auch ein Wiki, Saatgut-Wiki, also solche Dinge könnte man ja auch erzeugen. Und vor allem bitte der Vergleich zwischen Facebook und Wikipedia ist natürlich schon sehr gefährlich, weil abgesehen von der Qualität des Inhaltes, der also kommunikativ in so großen Dimensionen vermittelt wird, geht es ja auch darum, dass Facebook ein kommerzielles Unternehmen ist, das alle diese Daten schonungslos über Raster auswertet, systematisiert und weiter kommerzialisiert. Also das ist ja bei Wikipedia Gott sei Dank überhaupt nicht der Fall.
Ich sehe da drüben den Günther, ich habe ihm vorher über die Schulter geschaut und er tut ganz fleißig in Facebook arbeiten. Ich sage das jetzt nicht in denunziatorischer Absicht, sondern ich sage das eigentlich sozusagen ein bisschen als eine Gegenposition zum Herbert. Es ist nicht so, dass über Facebook nur Unsinn gemacht wird, sondern Facebook hat substanzielle Fortschritte in der Qualität sozusagen der Gruppen- und Massenkommunikation gebracht, die ich in dieser Form im Internet einfach vorher nicht erlebt habe. Ich habe einfach die Möglichkeit, eine große Menge von Leuten in sehr sparsamer Weise zum Beispiel zu einem Event zu bringen. Ich kann in kürzester Zeit etwas organisieren. Das war einfach in dieser Form noch nie da und vielleicht ist es auch so etwas wie ein Wettlauf zwischen sinnvollen und weniger sinnvollen Benutzungsweisen von Facebook, der gerade passiert.
Die ägyptische Armee sozusagen setzt ihre Bulletins über Facebook ab. Vorher ist der Aufstand gegen Mubarak über Facebook organisiert worden. Und was haben wir jetzt? Tausende von Toten. Das muss man doch, um die ganze Bilanz zu sehen, muss man das sagen. Es ist richtig, dass Facebook einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet hat, dass Mubarak gestürzt worden ist, aber es ist argumentierbar zumindest, dass aufgrund von Facebook, das zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat, wo die ganze Nation überhaupt noch nicht in der Lage war, damit umzugehen, weil nämlich eine Gruppe mit Hilfe, eine sozusagen technisch und internetmäßig entsprechend versatile Gruppe das verwendet haben, weil die Leute, die dann gewählt haben, ein Jahr später, nicht auf Facebook waren, die Muslimbrüderschaft gewählt haben und damit einen Prozess in die Wege geleitet haben, der jetzt wiederum zu einer Gegenreaktion geführt hat. Also ich stimme dir völlig zu, dass Facebook an der Stelle was bewirkt hat, was sonst nicht bewirkt werden konnte. Ja? Aber das Urteil steht noch aus darüber, ob das auch in Ordnung war. Also ob man das auch so einfach begrüßen wird können.
Die Frage ist, ob Facebook daran Schuld hat, dass das so ist. Oder ob nicht der Beitrag von Facebook in diesem Zusammenhang richtiger ist, aber die Gesellschaft damit einfach nicht umgehen hat können und der zweite Schritt einfach vergessen worden ist oder nicht gemacht worden ist, warum auch immer. Ne?
Schwierig, ne? Dem würde ich auch zustimmen. Nicht? Es ist ganz klar, dass die Macht der sozialen Medien zu einer extremen Selbstüberschätzung verleitet. Nicht? Das ist möglicherweise passiert, dass man eben gesagt hat, okay, wir sind diejenigen, die schneller sind und vergessen hat, dass wir durchaus nicht diejenigen sind, die die Mehrheit haben oder die Macht haben. Nicht? Und auf die Art und Weise kann natürlich auch so ein Distortion-Effekt eintreten. Aber das ist ein Lernprozess. Nicht? Und ich würde auch Facebook nicht die Schuld geben. Ich würde sagen, man kann daraus lernen, dass sich langsam völlig neue Mechanismen der Gruppenbildung, der Konsensbildung, der Bildung von Handlungsverläufen und so weiter herausbilden, die man überhaupt erst zu meistern beginnt.
Ich sehe das auch im Prinzip so, aber möchte da direkt anschließen. Wo bilden sich die heraus? Facebook ist eine Sache, die in den USA, in Europa, in den Ländern mit großer Demokratietradition zunächst einmal begonnen worden ist und ist eine Chance. Und Facebook hat dann nichts an die Schuld, was man mit Facebook macht. Aber was der wichtige Punkt ist, dass man an der Stelle einen Mechanismus hat, der eingebettet und produktiv sein kann in einem nordatlantischen Sozialzusammenhang und der extrem disruptive Effekte hat, wenn du in Nordafrika einsetzt. Und das ist nicht das Problem von Facebook, sondern das ist das Problem einer ungleichen globalen Entwicklung, über die du eine technische Vorkehrung drüber laufen lässt, die dann sehr unterschiedliche Effekte hat.
Das ist vielleicht auch wieder das, was ich, entschuldige, ganz kurz, vorhin gesagt habe, dass die Wikipedia ein Abbild der Gesellschaft ist. So wie eben dann die Ägypter mit dem Tool Facebook auch nicht von heute auf morgen anders sind und ja, einfach das benutzen und weitermachen. Also der Fehler liegt dann wohl bei der Gesellschaft und nicht beim Tool, wie die das sozusagen aufgreifen. Ne?
Ja, hört man mich?
Ja.
Ja. Zu diesem Vergleich, ich habe mir nur gerade gedacht, das funktioniert in Ägypten und in anderen nordafrikanischen Staaten ja sehr anders. Also in Libyen und Tunesien sind die Verläufe zwar auch schwierig, aber ohne zu sagen, dass die Organisationsform eine radikal andere gewesen wäre, nicht dieselben wie in Ägypten. Und Revolutionen haben, also ich tue mir sehr schwer, jetzt schon zu bewerten. Also wie als der arabische Frühling losgegangen ist, haben viele Leute gesagt, abwarten. Man kann bei so etwas nicht sagen, was am Ende herauskommt. Es gab genug Stimmen, die auch damals schon gesagt haben, das ägyptische Militär wird sich auf die eine oder andere Art und Weise durchsetzen. Es ist ein institutionell sehr starker Player. Das tut es jetzt sehr offen. Aber das ist ja noch nicht am Ende. Die Französische Revolution war auch kein Prozess, der sonderlich vielversprechend gewirkt hat, 1790. Und was aber tatsächlich interessant ist, glaube ich, ist der Unterschied, wie wird Facebook politisch wie ist das interessant? Und zwar hat Gerhard Scheidt, finde ich, eine spannende These zum Aufstand im Iran entwickelt. Er hat nämlich gemeint, dieser Aufstand im Iran, der ja auch ganz stark von Facebook getragen war, das war ein Aufstand der Privatheit. Was die Menschen da wollten, war diese Form von Privatsphäre, die wir im Westen kennen. Genau dieses dumme, ich habe meine Partyfotos auf Facebook, wo ich betrunken bin, was im Iran einen ganz anderen Charakter hatte, als das, den bei uns haben könnte. Und so gesehen hat er gemeint, war Facebook das genau das Medium, in dem dieser Aufstand sich organisieren konnte. Und diese Beobachtung weist aber auch noch etwas anderes hin, was ich glaube, einen ganz wesentlichen Unterschied zum Westen macht. Wenn wir hier uns politisch organisieren über Facebook, dann hat das immer auch diesen Beicharakter, oder habe ich denn persönlich den Eindruck, dass es dann nicht nur um politische Organisation geht, sondern immer auch um die Selbstdarstellung. Was ist meine Facebook-Seite? Da habe ich meine Likes. Und dann kann ich halt sagen, gut, ich mag die und die Partei, ich mag diese und diese Initiative. Dann kann ich mein Profilbild ändern, damit kann ich dann ausdrücken, dass ich da irgendwas anderes gut finde. Aber da, finde ich, macht es mit dem politischen Diskurs etwas ganz anderes. Es verknappt ihn nämlich darauf, dass ich mich irgendwie positioniere, und das hatte nur so halb was mit politischem Diskurs zu tun. Und insofern finde ich Facebook schon sehr spannend, weil diese These von davon, dass es eine Art öffentliche Privatheit ist, ziemlich genau zu treffen scheint, auf welche Art und Weise Facebook Diskurse strukturiert und welche Form von Öffentlichkeit Facebook überhaupt schaffen kann. Und da muss ich dann sagen, habe ich hohen Respekt davor, dass das überhaupt sich übersetzen hat lassen auf etwas, das außerhalb von Facebook passiert, wie das in Nordafrika funktioniert hat. Also meine Erfahrung mit politischem Protest in Österreich über Facebook ist, es gibt eine Facebook-Seite, 70.000 Menschen klicken an, das finden sie jetzt aber wirklich doof, und dann haben sie angeklickt, das finden sie jetzt aber wirklich doof. Okay.
Der Diskussion darüber, dass Facebook nichts dafür kann, für das, was passiert. Ja? Also hinter Facebook ist nicht nur ein Tool, sondern dahinter steht auch eine Organisation mit Menschen, die auch Entscheidungen treffen. Ja? Also es ist nicht so, dass das ein neutrales Medium wäre. Und dasselbe Problem hat auch YouTube. Da gab es, ich weiß nicht, ob Sie das gekannt habt, die Diskussion, die ziemlich hochgebauscht wurde mit Bushidos neuen Song. Wie heißt der?
Das war Rassismus oder
Töten der Politiker. Und da ist sozusagen YouTube oder Google eben wurde gedrängt, das Video vom Netz zu nehmen für eine Weile, was sie dann auch gemacht haben. Ja. Also es stellt sich dann schon auch die Frage, wenn man eine so eine Content-Plattform zur Verfügung hat, welche Inhalte dargestellt werden sollen oder nicht. Oder zum Beispiel in Facebook gab es oft lange die Diskussion über die Rape-Jokes, wo man Bilder hineingestellt hat, die sich über Vergewaltigung lustig machen und solche Dinge. Also da stellt sich schon die Frage, Facebook kann nichts dafür für bestimmte Entwicklungen, okay, weil es nur ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Aber was will man zeigen, ist immer auch eine Frage, die im Hintergrund steht.
Da habe ich ein gutes Beispiel dazu, was vielleicht auch wieder die Differenz der Wikipedia zum Rest zeigt. Auf der ganzen Welt haben sich alle damit quasi begnügt, wenn sie innerhalb von Indien tätig sind, das Time Magazine oder wie auch immer, und irgendetwas mit dem Kaschmir-Konflikt, mit der Grenze abbilden, dass sie die Grenzziehung zwischen Indien und Pakistan nicht zeigt. Beziehungsweise so zeigt, wie es die Inder gern sehen möchten. Und kein Inder wird irgendwo finden, wie die Grenzziehung eigentlich richtig sein sollte, wobei das ist richtig, wie der relativ ist. Ja. Die Wikipedia zeigt sie zumindest so, wie sie nicht die Inder sehen haben wollen, sondern so, wie es offenbar, warum auch immer, mehr Konsens auf der Welt ist. Und anlässlich eines Besuchs der Sue Gardner, das ist die Executive Directorin, sie ist es jetzt noch immer, sie wird jetzt bald, sie sucht einen Nachfolger, also die höchste Kraft im Office in Amerika von Wikimedia, die dort einen Vortrag gehalten hat, haben radikale Gruppen erwirkt, dass man sie mit ihrem Gefolge festnehmen möge, weil sie sozusagen indisches Recht verletze, indem die Wikipedia quasi auf blasphemische Weise pakistanische Ansichten als richtig darstellt. Und all die anderen, wie gesagt, die kuschen und die legen Wert darauf, wir wollen auch in Indien verkaufen, wir beugen uns dem, wir nehmen das Video vom Netz, weil dann gibt es vielleicht irgendwas Blödes und lieber weg. Ja. Wir veröffentlichen nicht dieses Nirvana-Album auf Amazon mit dem Cover, das ein bisschen so Richtung Pädophilie geht, weil das ist riskant, das könnte uns Quote kosten, wir machen es nicht. In der Wikipedia findet man es. Ne. Ist halt die Frage, was ist das Böse? Ne? Ist es das, dass man es zeigt, was wirklich da draußen ist, oder dass man sich dem fügt und das versucht zu zensieren, warum auch immer? Ne?
Was halt interessant ist bei solchen Diskussionen, wie man es bekommt, es kommt, dass du erhältst das gesamte Spektrum von Disputen auf einer Plattform sozusagen. Ja? Du hast den ganzen interkulturellen Diskurs im Prinzip projiziert auf die Möglichkeiten der Plattform. Und wie man damit umgeht, ist noch überhaupt nicht absehbar. Und ob man, wie Siri irgendwo geheißen hat, ob man diesen Globalprozess unter Kontrolle bringen kann, ist auch noch so eine Frage.
Ja, ich möchte eigentlich jetzt folgende völlig naive Äußerung machen. Wenn man in evolutiven Prozessen steht, und das ist ja jetzt zum Beispiel medial hier stundenlang diskutiert worden, dann hängt ja das immer davon ab, welchen Gesichtswinkel man zu dieser Evolution hat. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Die eine ist konservativ, man sagt, das ist alles schlecht, das wird fürchterlich enden. Die zweiten sagen, das ist total super. Und die dritte wäre aber, dass man eine Perspektive hat, wie eigentlich eine ideale Gesellschaft aussehen sollte. Und nach der beurteilt man dann dieses Stadium, das eben nur ein ganz bestimmtes Stadium ist. Diese erhöhte Digitalität, die wir jetzt in allen Medien, also die wir da diskutiert haben, ja vorhanden ist, die zeigt aber eindeutig einen evolutiven Vektor in Richtung auf freiwillige, integrative Prozesse auf Weltniveau. Das heißt, es wird immer mehr zu globalisierenden Entwicklungen kommen, die aber eben nicht mehr ökonomistisch sind.
Ja, danke für diesen Keulenschlag. Ich wollte in dieselbe Kerbe reinhauen. Ich denke mir, ich möchte noch einmal erinnern an die Frage, die den Ausgangspunkt bildet, diese Prekarität dieser immateriellen Produktion auf freie kooperative Weise. Und mit Prekarität hat auch was die ägyptische Revolte zu tun. Es war ja im Unterschied zur iranischen sehr weitgehend auch eine Hungerrevolte. Das heißt, wir sind in einer Situation, in der eine herkömmliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nicht mehr funktioniert, in der sie in Krisen gerät. Und es gibt starke Vermutungen, die dafür sprechen, dass die Ursache der Krise identisch ist mit der Grundlage einer neuen Gesellschaft. Die Ursache der Krise der alten Gesellschaft ist, dass die mikroelektronische Revolution es einfach ermöglicht hat, in einem unglaublich großen Ausmaß Produktion auszudehnen, in einem unglaublich großen Ausmaß zu automatisieren und damit Märkte zu überschwemmen. Das hat natürlich auch politische Aspekte, aber alleine die Möglichkeit, nicht? Diese dritte Modalität, ich habe vorher von den neuen Modalitäten gesprochen, aber die dritte Modalität der digitalen Technologien, die haben wir heute noch nicht behandelt. Das ist die Modalität des Realisierens. Das heißt, digitale Technologie liefert und vervielfältigt Modelle und Verfahrensweisen, die reale Arbeit an physischer Materie kontrolliert umsetzen. Das heißt, im Grunde genommen gibt es da eine Brücke zwischen digitaler Welt und realer Welt, die sich zunächst einmal als Katastrophe ausdrückt, weil natürlich damit jedes Wirtschaftsunternehmen glaubt, das endgültige Mittel in der Hand zu haben zur Überschwemmung des Marktes mit Waren. Und damit entsteht eine Situation, und die ist nicht heute erst entstanden, die entsteht schon seit den 70er Jahren, wo tatsächlich unglaublich viel Reichtum vergeudet wird. Das heißt, wo nicht nur Absatzkrisen entstehen, sondern wo auch wirklich Standorte schließen, verschwinden, wo also ja, und was das zeitweise aufgehalten hat, ist der Grund dafür, dass es uns jetzt verstärkt auf den Kopf fällt, nämlich die Simulation von wirtschaftlichem Erfolg durch Schulden machen. Das geht bis zu einem gewissen Punkt. Wir sind an dem Punkt, wo diese Spannung bis zum Zerreißen gespannt ist, wo das alte System auch dementsprechend panisch reagiert und versucht, sozusagen generalpräventiv seinen Untergang zu verhindern, indem es eben gar nicht mehr so sehr auf Produktion setzt, sondern auf Lizenzierung. Die Lizenzierung ist ja eigentlich das Dementi der freien Wirtschaft, das Dementi dessen, dass oder das ganze geistige Eigentum, diese ganze Problematik ist in diesem Zusammenhang überhaupt erst so richtig verschärft worden, dass natürlich, wenn jeder produzieren kann, dass das eine Gefahr für die etablierten Industrien ist. Und in dieser Situation stehen wir vor der von dir angesprochenen soziokulturellen Wende. Wir sind aber gleichzeitig in irgendeiner Form vollkommen unvorbereitet darauf. Wir sind nicht vorbereitet, in welchen Formen wir unser Leben fristen in so einer kooperativen Weltgesellschaft. Wir sind heute vor diesen zwei verdammten Scheißalternativen, angestellt oder selbstständig, in der Ökonomie gestellt, die beide uns zu Sklaven des Marktes machen. Wir haben keine genossenschaftlichen oder kreislaufförmigen Formen, in denen wir die immens gestiegene Produktivität lokal füreinander kooperativ nützlich machen. Und aber da bin ich jetzt bei dir, dass ich sage, wenn wir das nicht so versuchen, ich habe zum Günther gesagt, stellen wir uns einmal bitte eine Kreislaufwirtschaft vor. Stellen wir uns eine Kreislaufwirtschaft vor auf kommunaler Ebene, die auf der von dir erwähnten globalen Wissenskooperation beruht. Das heißt, natürlich manifestiert sich diese Größe der globalen Intelligenz in der Kleinheit der Räume, in der sozusagen konzentrierte Problemlösung möglich ist. Natürlich manifestiert sich das, dass wir uns mehr an diese Eigenschaft des physischen Raums anpassen, dass Kraft und Weg Verschwendung sind. Aber wir haben keine Möglichkeit. Jetzt möchte ich sozusagen deine Forderung aufgreifen und sagen, wie wäre denn das? Wie wäre denn das, wenn zum Beispiel heute ein Verbund von Gemeinden hergehen würde und sagen würde, so ähnlich wie man früher in Tibet oder in Thailand oder sonst irgendwo Mönche alimentiert hat, geistige Produzenten, die zum Wohl des Allgemeinwohls arbeiten, nicht nur beten, sondern wirklich automatisierende Algorithmen für alle möglichen dezentralisierten Containerfabriken, 3D-Drucker und sonst irgendwas schreiben. Das ist nur ein Beispiel. Wenn man diese Leute einfach alimentieren würde mit dem Bewusstsein, es lohnt sich immens. Das ist doch die Kern- und Zentralfrage, um die es hier gehen sollte.
Ich fürchte, der Einzelne ist einfach zu dumm und naiv, das zu checken. Ne? Das ist ja auch genau der Grund. Der Einzelne will es ja gar nicht. Ne? So wie diese, wie heißt der Herr mit den, im Waldviertel mit den Schuhen? Ne? Das ist, es funktioniert innerhalb von diesem kapitalistischen System. Das funktioniert. Ja? Warum wird das nicht hundertfach nachgemacht? Weil es keiner will. Ja? Das, was er macht, seine Idee funktioniert. Ja? Also er kann seine Schuhe produzieren und noch und nöcher absetzen. So viel kann er gar nicht nachproduzieren, obwohl er sich eben nicht diesen bösen kapitalistischen Markt in der Form unterwirft, sondern dass er da eine gewisse Ideologie mittragt. Ja? Es funktioniert. Jetzt sage ich ja, dass es funktioniert. Ich sage ja, nein, aber es funktioniert nicht, das zu multiplizieren.
Ja. Aber, dass man Geld ganz bewusst ins Leere schießt.
Aber das ist, aus meiner Sicht kommt mir das nur so homöopathisch vor. Es interessiert keine Sau, dass die Kreisler gestorben sind. Ja? Sondern dass alle rennen sie zum Hof und kaufen das Billige. Und da redet man groß, wie was das alles Böse ist. Und es interessiert keinen, man kauft trotzdem. Jeder rennt zu Amazon und kauft das Buch dort, weil es um 1 Euro billiger ist, weil sie irgendwelche Sklavenarbeiter anstellen. Das interessiert keine Sau, dass das irgendwo anders... Das ist immer das Problem. Nicht mal der Einzelne will, dass das sozusagen geändert wird. Wie soll es die Masse wollen? Ja? Also ich würde mir es wünschen, wenn die Masse das irgendwie zusammenbrächte, weil es gehört viel geändert. Die Frage ist nur, wie stoßt man das an? Also das bisherige reicht offenbar nicht, das anzustoßen.
Ne? Also wir haben ja bald Wahlen hier und der Franz wird sicher unsere Vorzugsstimme gerne entgegennehmen. Es kann sich sozusagen...
Ich habe kein Koalitionsangebot.
Und ich glaube, mit dieser Note und dem kleinen Stachel, den es in unserem Bewusstsein erzeugt hat, was du jetzt gesagt hast, sollten wir die Sache beschließen. Ich danke an alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen der Diskussion.
Übrigens, Änderungen sind immer über Schuldige.